1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute bei mir zu Gast ist erneut der Diplom-Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Philipp.
Ebenfalls am Mikrofon der 1%-Leiter, das bin ich, Philipp Stein. Ja, Michael, im neuen Verfassungsschutzgutachten zur AfD wird gar nicht erwähnt, dass du regelmäßiger Gast dieser Podcast-Sendung bist.
Dafür wird jeder andere erwähnt, der einmal in diesem Podcast war.
Ja schon, du nicht. Das hat mich sehr schockiert und da dachte ich mir, lass uns heute mal über ein besonders brisantes Thema sprechen, damit dieser Missstand dann auch endlich behoben werden kann, dass du hier regelmäßiger Gast bist. Wir wollen nämlich über eins unserer Leib- und Magenthemen sprechen, das aktuell wieder heiß diskutiert wird, nämlich ja, ein Stück weit, wer ist Deutscher, aber noch mehr in dieser Podcast-Episode, wer kommt eigentlich nach Deutschland, wer darf bleiben und wer müsste eigentlich abgeschoben werden? Denn in der Tat ist es so, dass nicht nur diese Frage nach dem ethnischen Volksbegriff, aber auch die Frage danach, wen man abschieben will als Partei, als Person, als Organisation, für welche Abschieberegelungen man sich ausspricht, darüber entscheidet, ob man möglicherweise in ein Verbotsverfahren rutscht, ob man als Organisation gleich verboten wird, ob man vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet wird und so weiter und so fort. Das ist also auf der einen Seite eine brennende, aktuelle politische Frage. Zweitens ist es natürlich für eine Partei eine spannende Frage, was schreibe ich überhaupt in mein Parteiprogramm? Was sage ich überhaupt auf Parteitagen? Was sage ich der Presse? Wen will ich abschieben? Wen will ich hier behalten? Fachkräftemangel, Überfremdung, ja, das sind so die Stichworte. Und nicht zuletzt ist das auch seit wenigen Tagen auf Twitter, heute X und auf anderen Plattformen, Stichwort Maximilian Krah, Stichwort Martin Sellner, eine ziemlich virulent geführte Diskussion, ob es überhaupt möglich ist, aus unserer sich bildenden oder schon vorhandenen Vielvölkergesellschaft der Bundesrepublik Deutschland wieder einen vergleichsweise ethnisch homogenen Staat zu machen, durch Abschiebungen und so weiter und so fort. Das ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, ob dies denn überhaupt möglich sei oder
ob man das überhaupt darf.
Ob man das überhaupt darf, genau.
Denken darf,
machen darf natürlich. Und wenn wir es mit Maximilian Krah halten, ob wir akzeptieren müssen, dass unsere Verfassung, dass das Grundgesetz, dass die Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland es gar nicht zulassen, diejenigen, die hier leben, auch wieder loszuwerden. Mal ganz verkürzt gesagt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Zuhörer, ich habe dich, Michael, eingeladen, damit du mir und unseren Zuhörern heute mal ein bisschen erklärst, wie eigentlich die rechtliche Lage ist. Das heißt, wer kommt nach Deutschland? Wie kommt er nach Deutschland? Mit welchem rechtlichen Status kommt er nach Deutschland? Welchen rechtlichen Status hat er dann hier in unserem Staat? Und darf er überhaupt hier sein? Und das ist eine Frage, die in der politischen Rechten, unabhängig der Frage, dass wir natürlich alles sehr gebildete junge Menschen sind, gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil viele es schlichtweg nicht wissen. Welcher Ausländer darf eigentlich hier sein, vom Gesetz her, und welcher nicht? Darüber wollen wir sprechen. Michael, du hast dir bestimmt für unseren kleinen Start in die Sendung was zurechtgelegt. Ich bitte dich, schieß einfach mal los.
Ja, also erstmal, es gibt ja bei 1% den sogenannten Migrationsticker. Wenn man sich den anschauen möchte, klickt man auf Projekte oben im Reiter bei 1%.de und dann Ticker, aktuelle Migrationslage. Und das ist ein Ticker, die gibt es jetzt seit mehreren Jahren und da werden alle Recherchen zum Thema Migration zusammengefasst. Auch wenn das Thema gerade nicht so aktuell ist, das haben wir ja in der Corona-Krise erlebt, findet man da alle aktuellen Zahlen, viele Quellen und hat natürlich auch immer was, um ordentlich mitzudiskutieren. Und du hast es schon angerissen, das Thema Migration ist ja besonders heikel in der Bundesrepublik. Wenn man über bestimmte Themen redet oder bestimmte Sachen fordert, dann kann es sein, dass man schon als Verfassungsfeind gilt. Ein Beispiel, was ich jetzt immer wieder gelesen habe, wenn jemand millionenfache Migration, Remigration fordert, die millionenfache Migration haben wir ja schon, dann kann es sein, dass er als Verfassungsfeind gilt. Und dann wird dann von der Gegenseite entgegengehalten, ja, es gibt ja aktuell, ich habe ja die aktuelle Zahl gerade vor mir, aus dem Februar 25, nur 182.727 ausreisepflichtige Personen mit einem abgelehnten Asylantrag. Wie kann man denn da millionenfache Remigration fordern? Und genau darum soll es gehen. Es gibt ja verschiedene, oder wenn man herkommt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, hier zu bleiben. Es gab ja mal, oder es gibt ja bei 1% die Studie Asylfakten, wer kommt, der bleibt. Und ich glaube, das sagt schon alles. Ich würde mal anfangen mit ein paar Zahlen und dann auch mit der Kritik daran und auch mit der Kritik an der aktuellen Diskussion. Also laut Ausländerzentralregister und laut Behörden leben derzeit 3,3 Millionen Schutzsuchende, das ist der Begriff, in Deutschland. Bei allem, was wir jetzt besprechen, sind die, wie viel sind es gerade, 1,1 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine. Und jetzt habe ich Geflüchtete gesagt, weil ich das hier gerade von der Statistik ablese.
Mann.
Ja. Oh Mann. Die 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine nicht mit drin. Die haben einen Sonderstatus. Da ist ja diese Massenzustromsrichtlinie der EU. Die sind aus dieser kompletten Diskussion raus. Aber natürlich bei der Diskussion Wohnraum, Schulen, Sozialleistungen sind sie natürlich drin. Aber bei allem, was wir jetzt besprechen, sprechen wir jetzt nicht über die Ukraine. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, diese 3,3 Millionen Schutzsuchenden, da ist es jetzt mal richtig zitiert, weil man das auch gar nicht richtig trennen kann, sind die, die man ganz klassisch kennt, also die Gruppen Syrer, Iraker und so weiter und so fort, die jetzt gerade durch die Grenzöffnung damals durch Merkel hier im Land sind. Dass diese 3,3 Millionen natürlich nicht das sind, das sieht ja jeder auf der Straße, was wirklich im Land ist, darüber reden wir später, wie mit statistischen Tricks und über andere Zustromformen diese Zahl entsteht oder natürlich diese Zahl künstlich klein gehalten wird. Das ist ja auch immer so, du sagst, wir brauchen millionenfache Remigration und dann kommen dir irgendwelche Leute mit Statistiken, die natürlich genauso manipuliert sind wie die Statistik der rechtsextremen Straftaten. Also das wird ja an vielen Stellen, ich erkläre nachher gleich wie, bearbeitet, damit die Zahlen passend gemacht werden.
Ja.
Gut, glauben wir jetzt mal diese 3,3 Millionen. Dann sind nach deutschem Grundgesetz laut Artikel 16a, also so, wie es sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes gedacht haben, von all den Menschen, die derzeit in Deutschland sind, Stand Februar 25, 43.616 Menschen wirklich asylberechtigt. Alle anderen sind hier, weil es einen politischen Willen gibt, dass sie hier sind.
Also 43.000 von ungefähr 3 Millionen dürften laut Grundgesetz tatsächlich hier bleiben.
Genau. Das sind wirklich politisch Verfolgte, so wie es sich damals gedacht wurde, als die Bundesrepublik gegründet wurde. Wir brauchen einen Schutz für Leute, die wirklich verfolgt sind, so wie wir uns das denken, wie wir es jetzt hier in dieses Grundgesetz reinschreiben. Und das sind 43.616 Leute. Alle anderen Menschen, und das muss man immer wieder wiederholen, sind hier, weil es politisch gewollt ist. Und dann kommt immer gleich das Gegenargument, ja, ich gehe auch gleich auf die verschiedenen Schutzstaaten ein, Genfer Flüchtlingskonvention oder EU-Richtlinien und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles Sachen, die wir, die Deutschen, politisch mitverhandelt haben, die wir mitbestimmt haben. Beispielsweise gehen wir mal auf die Leute mit Abschiebe, also die Ausreisepflichtigen, ein, diese 182.000. Die könnte man, hat man eine patriotische Regierung, könnte man sagen, ja, wir schieben die sofort ab. Zu denen kommen noch 351.762 Personen mit einem offenen Schutzstatus, der nicht geklärt ist, also der gar nicht in die verschiedenen Schutzstaaten fällt. Dann gibt es Abschiebeverbote, die politisch festgelegt wurden. Das sind ganz aktuell, Februar 25, ich sag's immer wieder, 188.139 Menschen. Mhm. Hinzu kommen 308.886 Menschen, haben Schutz aufgrund von unterschiedlichen Umständen bekommen.
So, was heißt das?
Entweder aus humanitären Gründen oder weil sie einem Beruf nachgehen. Das sind dann zum Beispiel die ganz, ganz armen Schweine, die nicht auf, ich sag's mal mit deutlichen Worten, nicht auf alles scheißen, sich nicht benehmen wie Sau, sondern sich quasi wirklich in absolute Niedriglohnjobs begeben, Sklavenarbeit, nur damit die bleiben können, sich ausbeuten lassen. Davon gibt's ja auch viel, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass das ja auch politisch gewünscht ist, dass man wirklich einen Niedriglohnsektor hat mit Arbeit, den sonst keiner machen würde. Hm. Und da wird ja auch der Mindestlohn und alles umgangen, ne? Einfach indem man die Arbeitszeit manipuliert und so weiter und so fort oder die Leute nicht richtig bezahlt. Ja, und da zwingt man natürlich auch Leute rein. Aber zähl mal die ganzen Sachen zusammen, die wir schon haben. Hinzu kommt aufgrund einer EU-Richtlinie die Subsidiärschutzberechtigten. Das heißt, es klingt, mit dem Begriff kann man nichts anfangen. Die EU hat eine Richtlinie erlassen, dass Leute aus, die nicht unter die anderen Schutzstaaten fallen, und aber aus Bürgerkriegsländern kommen, subsidiär schutzberechtigt sind. Hat die EU einfach festgelegt. Natürlich mit Deutschland. Deutschland hat das natürlich mitbestimmt, ne? Und das sind aktuell 351.388 Menschen. Interessant ist, dass Syrer diesen Schutz aktuell nicht mehr kriegen seit Anfang des Jahres, weil Syrien auch schon bei den deutschen Behörden als befriedet gilt. Was ist denn aber mit all den anderen? Ich habe das vorhin, die habe ich jetzt gerade nicht vor mir, das sind ungefähr 280.000, die da noch drin sind. Was ist denn mit denen, die jetzt schon hier sind? Heißt es nicht, dass die auch sofort abgeschoben werden könnten? Weil die Regierung sagt ja jetzt schon, diesen Schutzstatus sprechen wir gar nicht mehr aus. Du siehst, die Zahlen summieren sich und jetzt kommt noch ein großer Batzen, nur von diesen offiziellen 3,3 Millionen, das sind 727.881 Flüchtlinge nach Genfer Flüchtlingskonvention. Und das hört sich jetzt erstmal so an, oh ja, da kann man nichts machen. Natürlich auch internationales Abkommen mit Deutschland mitverhandelt und unsere Nachbarn halten sich nicht daran, setzen es nicht so um, sondern die ganzen Flüchtlinge werden, ja, jeder weiß es, nach Deutschland weitergeleitet und können sich hier darauf berufen. Warum oder andere Länder rings um uns herum nehmen nicht nach diesem Schutzstatus aus, schustern den Leuten, die hier einen Antrag stellen, nicht diesen Status zu und sind ja trotzdem funktionierende Demokratien innerhalb der Europäischen Union. Ja,
ja, der Klassiker also, ist natürlich Viktor Orbáns Ungarn, das, glaube ich, herausgehoben werden muss im Europäischen Staatenverbund. Der ja immer wieder der Parier ist, weil er sozusagen wirklich, ja, im Grunde genommen nur das umsetzt, was er will, ne? Wenn man das mal so salopp ausdrücken möchte.
Ja, er kann sich ja an internationale Regeln halten. Es geht ja nur darum, wie man das umsetzt. Und daran wird man ja auch die neue Merz-Regierung erkennen. Es gibt viele Möglichkeiten, sofort zu handeln. Selbst der Spiegel sagt, dass die Aussetzung des Familiennachzugs nur für einige Teile, diese Subsidiärgeschutzberechtigten, ne, auch nur für 2 Jahre, und diese Abweisung an den Grenzen Symbolpolitik sind, weil sie ja selbst noch gar nicht wissen, wie sie das umsetzen wollen. Wir werden es an den Zahlen sehen. Wahrscheinlich wird das erstmal mehr Eindruck auf die Schleuser machen. Die letzten Jahre waren ja ein absoluter Exzess, was den Zustrom anging. Also es ist komplett explodiert. Wir hatten einen leichten Anstieg und dann durch die Scholz-Regierung gab es eine absolute Spitze. Und jetzt sind wir eigentlich wieder zurückgekehrt zu diesem leichten Anstieg, also diesem Zustrom. Letztes Jahr, ich glaube, 250.000 Asylanträge, was ja unfassbar ist zu dem, was ja jetzt schon in Deutschland ist. Und ja, also wir sehen ja, wir haben es ja auch den Tag besprochen, es war auch aber 1% bei Social Media. Die CDU, die Merz-Regierung, ist ja König der Ankündigung, groß angekündigt, ja, wir nehmen die Fehlentscheidungen der Ampelregierung zurück. Es gibt keine Blitzeinbürgerung mehr. Es war ja jetzt so, dass die SPD und die Grünen es ja durchgesetzt hatten, dass nach 3 Jahren, bist 3 Jahre hier und kannst eingebürgert werden. Dann wirst du Deutscher. Das ist ja das Heikle. Das ist ja der heilige Gral auch des Verfassungsschutzes. Darüber darfst du ja gar nicht reden. Wenn jemand dann die deutsche Staatsbürgerschaft hat,
ist er Deutscher.
Dann ist er Deutscher, egal was ist. Obwohl ja selbst SPD und CDU ins Spiel gebracht haben, Moment, wenn der sich dann irgendwie betätigt, Islamismus und so weiter und so fort, und er noch eine andere Staatsbürgerschaft hat, dann kann man diese wieder aberkennen. Das haben die ja ins Spiel gebracht und nicht die AfD. Das war dann auf einmal nicht verfassungsfeindlich. Aber da war es jetzt zum Beispiel so, die haben gesagt, wir nehmen das alles wieder zurück. Vorher war es so, die Regelung, die auch schon unfassbar ist, du konntest nach 8 Jahren Staatsbürgerschaft beantragen, dann nach 5 und die CDU, CSU und SPD-Regierung will jetzt bloß diese 3 Jahre zurücknehmen. Das heißt, man fällt aber auch trotzdem auf die Änderung, man kann nach 5 Jahren dann Deutscher werden.
Naja, zumal wollen zurücknehmen. Passiert ist da noch nichts. Man muss das mal ganz klar herausheben, denn das ist einer der, ja, ich neige jetzt hier mal zu pathetischer Ausdrucksweise, das ist sozusagen der absolute Dolchstoß am deutschen Volk, ja. Also wenn man das mal wirklich so drastisch ausdrücken möchte. Eine Überfremdung eines Landes, eines Staates durch Personen, die einen gewissen Schutzstatus genießen, du hast derer einige ausgeführt jetzt, sind immer Dinge, die tendenziell umkehrbar sind. Denn da muss man sagen, ein Schutzstatus kann jederzeit in Anführungszeichen, aber kann jederzeit eigentlich wieder aufgehoben werden, indem einfach der Grund dieses Schutzstatus entfällt. Du hast Syrien hier genannt. Es ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass Syrien gerade jetzt als befriedet gilt. Das ist natürlich vollkommen absurd, nachdem islamistische Milizen, gefördert durch den Westen selbstverständlich, nachweislich gefördert durch den Westen, Assad, einen Machthaber, den man sicherlich durchaus kritisieren kann für gewisse Dinge, der aber immerhin einer der großen Schutzpatrone beispielsweise der christlichen Minderheit in Syrien war, anderer Minderheiten in Syrien war, das, was die Bundesregierung gerne wäre in Deutschland. Also, dass man jetzt von einem befriedeten Syrien spricht, ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte. Es ist aber so, du hast aber hier schön ausgeführt, dass dieser subsidiäre Schutz für die nicht mehr gilt oder beziehungsweise nicht mehr ausgesprochen wird, so ist es korrekt. Und also so ein Status kann jederzeit entfallen, meinetwegen auch mit Ankündigung. Das heißt, jeder, der als nicht-deutscher Staatsbürger hier in dieser Republik weilt, kann theoretisch mit einer Gesetzesänderung, mit einem Dekret, mit irgendwas, lassen wir uns mal nicht auf juristische Spitzfindigkeiten ein, mit einem Machtwechsel, mit einem demokratischen Machtwechsel und dem Willen der politischen Veränderung dieses Land wieder verlassen oder er wird dazu gezwungen. Bedeutet, jeder, der, machen wir es mal ganz einfach, jeder, der nicht deutscher Staatsbürger ist, kann nach dem Gesetz auf irgendeine Art und Weise nach einer gewissen Zeit wieder ausgeführt werden. Das können wir erstmal so festhalten. Jetzt mag der ein oder andere Jurist kommen, naja, es gibt hier noch ein paar Winkelzüge und hier ist es schwierig. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Wäre der politische Wille da und hätte man eine Regierungszeit, die lange genug dauert, und könnte hier schalten und walten, beispielsweise wie es Orbán in Ungarn tun konnte, indem man eine absolute Mehrheit hat oder keine Kompromissregierung, könnte man die alle wieder loswerden. Und jetzt komme ich zu diesem pathetischen Begriff des Dolchstoßes. Wenn Leute natürlich erstmal eingebürgert sind und damit offiziell Deutsche vor dem Gesetz, und da sind wir dann auch bei Maximilian Krah, ne, und den geltenden Gesetzen, Grundgesetz und so weiter, dann ist diese Chance im Grunde genommen vertan. Wir können vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal drüber sprechen, ob sie wirklich vertan ist. Aber im Grunde genommen sind diese Leute dann erstmal deutsche Staatsbürger. Und wenn die sich da nichts zu Schulden kommen lassen, du hast es genannt, einen Anschlag vorbereiten oder dergleichen oder sich irgendeiner Terrormiliz in der Bundesrepublik anschließen, dann ist der Drops gelutscht. So, und wenn ich jetzt natürlich das Einbürgerungsrecht, also das sozusagen die Möglichkeit, Deutscher zu werden vor dem Gesetz, wenn ich die Hürde so niedrig anlege, dass im Grunde genommen jeder Deutscher werden kann, dann schaffe ich mir natürlich dieses Problem, dieses Schutzstatus einfach von der Backe. Dann sind das am Ende alles Deutsche und das ist ja wieder so ein Winkelzug der Regierenden. Wenn das alle Deutsche sind, dann fallen die natürlich aus den Statistiken auch raus. Ne? Dann dauert es jetzt noch 10 Jahre. Und dann kann man sagen, naja, was habt ihr denn? Die Ausländer fallen doch gar nicht so ins Gewicht. Die Sozialkassen sind doch durch die gar nicht so schwer belastet. Es sind doch 10 Millionen Deutsche Arbeitslose. Es sind doch alles Deutsche. Was habt ihr denn? Das ist natürlich wunderbarer Trick, am Ende zu sagen, Vergewaltigung, Deutsche, Kriminalität, Deutsche, Sozialkassen belasten, Deutsche, Arbeitslose, Deutsche. Weil wenn jeder, der hierher gekommen ist, nach 3 Jahren Deutscher ist, tja, dann hat sich das Thema natürlich auch in Statistiken einfach gegessen für die Regierenden. Und das ist natürlich eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das ist viel, 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 viel krasser als das Thema Grenzöffnung an sich. Weil, ja, das ist wirklich im Prinzip der absolute Deutschstoß.
Ich habe die Zahlen natürlich rausgesucht.
Ja.
Herkunftsländer nach Einbürgerung und auch die Zahlen der Einbürgerung. Statistische Bundesamt gibt bisher jetzt nur die Zahl für 2023 und da war es das aktuellste Hoch. 24 wird es natürlich noch überschreiten. Da waren es, wir reden jetzt über 23, 20.095 Einbürgerungen. Das kann man sich vorstellen, jedes Jahr passiert das. Und von diesen, von diesen 200.000 waren 38% aller Einbürgerungen Syrer, also 75.485, dann Türkei, Irak, Afghanistan, Iran und so weiter. Und das sind jetzt alles deutsche Staatsbürger. Ein patriotischer Staat hätte natürlich die Möglichkeit zu sagen, Moment, diese Möglichkeit, Deutscher zu werden, die gibt es nicht nach 3 Jahren, sondern nach x Jahren. Das muss halt eine politische Debatte entscheiden. Und danach bist du auch immer noch auf Bewährung. Das heißt, du darfst dir so und so viele Jahre nicht zu Schulden kommen lassen, darfst nicht in die Sozialsysteme fallen und so weiter und so fort, damit man wirklich dieses heilige Gut, und das ist es ja für zum Beispiel Leute wie beim Verfassungsschutz, so stark schützt, dass es nicht missbraucht werden kann. Und wie du schon richtig ausgeführt hast, man sieht es genau an der Zahl von 23, 200.000 Leute, 75.000 Syrer sind jetzt Deutsche. Und dann fallen die aus jedweder Statistik raus.
Na, und die wurden ja noch nach den alten Regularien eingebürgert.
Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ab wann genau die die Dreijahresfrist galt, das war ja auch schon Zeit, das war ja auch schon die Ampelzeit.
Ah ja, okay.
Ja, 24 auf jeden Fall, wenn dann die Zahlen kommen, aber das ist einer der entscheidendsten Tricks, um die Leute aus diesen 3,3 Millionen aus dem Schutzstatus rauszunehmen. Wenn du bedenkst, ja, 3,3 Millionen und jedes Jahr fallen rund 200.000 raus, die dann einfach den deutschen Pass bekommen. Dann gibt es ja noch Statuswechsel, also wenn man einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommt, zum Beispiel eine Niederlassungserlaubnis, fällt man auch nicht mehr unter diese Bezeichnung Schutzsuchende. Wenn man Abschluss oder Abbruch des Asylverfahrens, das sind ja auch Leute, die stellen den Antrag, sind dann erstmal hier, dürfen rein. Man kennt ja die Geschichten von Bundespolizisten, die sagen, ja, du darfst nicht rein, ja, Asyl, bitteschön, wir fahren dich jetzt zur nächsten Aufnahmeeinrichtung. Dann sind die Leute erstmal da, wer kommt, der bleibt, ne? Aber dann wird der Antrag abgebrochen und dann verlieren sich die Leute erstmal wieder im Nirvana, bis die dann irgendwann, es dauert ja auch alles ewig in dem System, das wird ja auch von Pro-Asyl-Organisationen beklagt, dass solche Verfahren ewig dauern. Also die reden davon, wenn man klagt auch noch oder wenn man allein einen Antrag stellt, dauert es ungefähr ein Jahr, wenn man noch dagegen klagt, was man ja auch mehrfach darf auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Ja, dann kann man auch in diesem Nirvana verschwinden. Das ist wie die Manipulation der Arbeitslosenzahlen. Dann gibt es natürlich den krassen Fall, dass Leute grundsätzlich illegal hier sind, also gar nicht registriert sind oder auch einfach morgens aus der Unterkunft rausgehen und weg sind.
Naja, oder sich neue Papiere beschaffen, Namen wechseln, alles das gibt es ja. Und einen ganz wichtigen Punkt, Michael, den wollen wir nicht vergessen. Der klingt jetzt ein bisschen hart, aber den muss man natürlich auch erwähnen. Wenn du nach 3 Jahren, sagen wir mal als Ehepaar beispielsweise oder als Paar halt einfach eingebürgert wirst, also du wirst Deutscher nach 3 Jahren, dann kriegen diese Menschen in der Regel auch Kinder. Ja, das ist jetzt erstmal eine ganz allgemeine Aussage. Viele Menschen kriegen Kinder. Das ist einfach so. Ist ja auch eine schöne Sache grundsätzlich. Das heißt, wenn du jetzt pro Jahr Einbürgerungen hast von 200.000, du sagtest ungefähr 75.000 davon haben einen syrischen Pass, sind also offiziell Syrer. Nehmen wir mal nur die 75.000, die dann im Jahr 2023 Deutsche geworden sind. Die kriegen alle 2 Kinder oder 3 Kinder meinetwegen. Ja, und das geht Jahr für Jahr weiter. Da brauche ich nur mal den Rechner anzuwerfen. Das heißt, nicht mal unbedingt, es fällt nicht mal ungefähr so krass ins Gewicht, dass jetzt 200.000 bzw. 75.000 Syrer davon eingebürgert werden, sondern dass die Kinder ja automatisch auch Deutsche sind. So.
Dazu gab es ja auch mal beim Migrationsticker einen Artikel, der war noch von 2. August 2023, als der Haldenwang gesagt hat, alle rechtsradikal, der große Austausch ist eine riesen Verschwörungserzählung. Und auf 1% gab es dann einen Doppelartikel, also 2 Tage hintereinander, wo dann alle Fakten mal zusammengefasst worden. Und Stand 2022 war es ja bereits so, dass die unter 5-Jährigen zu 41% Migrationshintergrund hatten. Und das wird ja immer mehr und mehr und mehr. Da weiß man auch, in was für einem Land unsere Kinder aufwachsen. Und noch ein Fakt dazu. 13% aller Erstanträge, die jetzt gestellt werden in Deutschland, sind von Kindern, die hier geboren sind. Ganz einfach auch deswegen, weil ein Kind natürlich auch ein Abschiebeschutz ist und ein Repressionsschutz ist. Da kommt keiner zu dir und sagt, du musst irgendwohin zurückgehen und sagen, ja, ich habe hier ein Baby und dann können die erstmal wieder durch die Instanzen gehen auf unsere Kosten. Also das ganze Asylsystem ist völlig kaputt. Das weiß jeder, das weiß auch jeder in der Politik. Die große Ankündigung von Merz war, er will dagegen etwas unternehmen. Und es gäbe, wir haben jetzt schon ein paar Sachen zusammengefasst, neben dieser Symbolpolitik an der Grenze viele Möglichkeiten, um spürbar das System und die Menschen im Land zu entlasten, viele Menschen aus dem Land zu schaffen. Die Frage ist, ob das macht. Ich glaube nicht.
Ja, Michael, pass auf. Wir haben, oder du hast dankenswerterweise hier viele Zahlen präsentiert. Du hast die verschiedenen Systematiken erklärt, wie Menschen, nachdem sie hier angekommen sind, auch bleiben dürfen, verschiedenen Schutzstatus und so weiter. Ich glaube, das ist gut und wichtig, das ist aber ziemlich viel, wenn man sich das anhört, weil man wird sich da viele Dinge nicht merken können. Du hast den Hinweis schon platziert, ich möchte ihn aber trotzdem nochmal platzieren. Wenn ihr auf 1%.de geht, gibt es entweder oben im Menü, in diesem Header-Menü oder in diesen 4 Kacheln, die es da gibt, den Reiter Projekte. Wenn ihr auf Projekte klickt, kommt ganz oben direkt Ticker aktuelle Migrationslage. Da könnt ihr auf Weiterlesen klicken. Und das ist eine Auflistung verschiedenster Beiträge und Artikel, die wir in den letzten 7, 8 Jahren geschrieben haben, wo sich nachvollziehen lässt, was es mit der Migration auf sich hat, hauptsächlich gestützt durch Zahlenmaterial. Und der entscheidende Beitrag für diese Podcast-Episode, der findet sich, wenn ihr etwas runterscrollt, ich glaube so 3 Beiträge runterscrollt, ist da ein Beitrag, der heißt 23. Januar 2025, so kommen die Fremden nach Deutschland. Das ist ein Beitrag, den findet ihr gleich dort, wenn ihr ein ganz klein bisschen runterscrollt, klickt da drauf. Und in diesem Beitrag, so kommen die Fremden nach Deutschland, könnt ihr übrigens auch rechts oben in die Suche eingeben, diese Überschrift. Das ist der Grundlagenartikel. Du hast heute ein bisschen neuere Zahlen noch genannt, aber das ist jetzt erstmal grundsätzlich der Beitrag, in dem ihr die ganzen Zahlen, die wir hier heute nennen, die verschiedenen Arten des Schutzstatus, die Landesaufnahmeprogramme, die Einbürgerungszahlen und so weiter findet, mit Quellen findet. Und da könnt ihr nach dieser Podcast-Episode gerne mal raufgehen und könnt euch dort für Diskussionen oder ähnliches die Dinge rauskopieren. Da könnt ihr auch noch mal 1:1 nachlesen, über was wir hier sprechen, die verschiedenen Programme. Du hast es gut erklärt, Michael, aber ich glaube, bei diesen ganzen Zahlen und Schutzstatus hier und der Schutzstatus da, da kommt man schnell durcheinander. Es ist ja auch so, dass wir hier 5 verschiedene Arten haben, wie man sich nach dem Gesetz, ich sag mal, registrieren lassen kann und so weiter und so fort. Das ist ja für einen normalen Mensch, der da nicht im System drin steckt, doch überhaupt nicht mehr zu überblicken. Fakt ist, und das können wir jetzt einmal kurz zusammenfassen, wir haben eine Zahl, jetzt muss ich selber kurz mal den Nageltest machen, Michael, ob ich deine Zahlen verinnerlicht habe. Es gibt ungefähr 3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die mit dem politischen Willen relativ zügig ausgeschafft werden können. Ist das so korrekt?
Ja.
Ja, so, das ist der Punkt. Wir streiten jetzt nicht über juristische Spitzfindigkeiten, ob von den 3 Millionen 300.000 erst nach einem Jahr ausgeschafft werden können, abgeschoben werden können, weil das und das noch gilt oder irgendeine Frist abläuft. Wenn wir eine patriotische Regierung hätten, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Abschiebungen zu realisieren, wohlgemerkt, Michael, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz explizit herausstreichen, Stichwort Verfassungsschutz, die abzuschieben, die man abschieben darf, laut Gesetz, wo es die Möglichkeit gibt, erstmal nach geltendem Gesetz, ohne dass sich irgendwas ändern muss, kommen wir ungefähr auf eine Zahl von 3 Millionen. Diese 3 Millionen könnten wir mit dem politischen Willen grundsätzlich abschieben. Das ist eine Zahl, die man...
Moment, ja, da muss ich auch nochmal einreiten. Das ist dann so nicht ganz richtig, okay. Weil... ich habe ja die verschiedenen Dinge genannt, die sofort gehen müssen, ungeklärter Status und so, subsidiär geschützt, hat sich der Status geändert, legt einfach das Innenministerium fest übers BAMF. Aber gerade bei Genfer Flüchtlingskonvention und auch bei dieser grundsätzlichen Ausgestaltung des subsidiären Schutzes müsste man erstmal auf EU-Ebene und auf internationaler Ebene anpassen. Aber das ist nur eine Frage des politischen Willens. Das heißt, die Regierungen der letzten Jahre haben das ja gewollt, dass die Leute zu uns kommen, wie diese Resettlement-Programme und so weiter und so fort. Die sind übrigens da auch noch gar nicht drin. Ne? Haben wir noch gar nicht erwähnt. Können wir auch noch tun.
Aber es verstößt nicht gegen geltendes deutsches Recht. Sondern gegen internationales, in Anführungszeichen.
Ja, aber also, du weißt ja, wie unser Staat aufgebaut ist, dass wir EU-Recht einhalten müssen. Aber es geht um die Ausgestaltung. Ne? Wie machen es andere Länder um uns rum? Warum bleiben die Menschen da nicht hängen, sondern kommen alle nach Deutschland? Es ist einfach ein politischer Wille da. Aber es ist ja die Aufgabe von neuen Regierungen, Gesetze zu ändern und auch international auszuhandeln. Also das meine ich immer damit. Aber es gibt hohe Zahlen, die sofort gehen könnten. Und das ist auch eine Sache, die mir bei AfD-Politikern in letzter Zeit aufgefallen ist. Die haben sich da auch von dieser Bedrohungslage Verfassungsschutz einschüchtern lassen und reden auch immer nur noch von den sofort Ausreisepflichtigen, informieren sich nicht weiter, was gibt es für andere Schutzformen, wo könnte man ansetzen, sondern bleiben auch bei diesen kleinen Zahlen hängen und tappen dann auch in die Falle, habe ich schon bei vielen Interviews gesehen. Sie sagen hier 100.000-fache, 1000000-fache Remigration, aber das sind doch nur so und so viele Ausreisepflichtige. Wen meinen Sie denn damit? Meinen Sie damit etwa deutsche Staatsbürger? Nein, eben nicht. Aber das ist genau das, was wir jetzt auch wieder nach außen tragen müssen, was wichtig für die Argumentation auf der Straße ist, was wichtig in der Auseinandersetzung mit diesen Lügen, dieser Lügenfalle des Verfassungsschutzes ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ja, du kannst diese 3 Millionen ausschaffen, aber es bedarf natürlich den Willen einer Regierung auch auf internationalem Parkett.
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen. Das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Ja, wobei man auch wieder sagen muss, ohne dass ich Ungarn jetzt hier so als heiligen Gral darstellen möchte, denn auch da liegt einiges im Argen sicherlich. Aber wenn man jetzt nur mal eine kurze Übersicht sich verschafft, Stichwort EU-Asylrecht. Ungarn hat mehrfach, so sagt es zumindest der Europäische Gerichtshof, gegen Asylrichtlinien, Asylgesetze der Europäischen Union verstoßen. Stichwort Pushbacks, also Migranten ohne Zugang zum Asylverfahren wieder abzuschieben. Ungarn hat an der Grenze zu Serbien Transitzonen eingerichtet, wo man die Leute erstmal sozusagen reingesteckt hat. Und so weiter und so fort. Man könnte da jetzt einige Dinge auflisten. Ungarn hat da auch Strafen für im weitesten Sinne für bekommen. Also da stehen beispielsweise 200 Millionen Euro EU-Zahlungen im Raum und so weiter und so fort. Also du hast natürlich recht, mich da zu korrigieren, denn ich habe ja formuliert, nach geltendem Recht könnte man 3 Millionen abschieben. Das ist so dann nicht ganz richtig. Das hast du dankenswerterweise präzisiert, denn wir wollen ja hier wirklich korrekt bleiben und das jetzt nicht einfach so mal pauschalisierend in den Raum werfen. Fakt ist aber auch, und das sieht man eben einfach mal an diesem Beispiel Ungarn, dass es durchaus auch möglich ist, wenn man das denn möchte und wenn man das als eine Art, Vorsicht, ich möchte wieder pathetisch werden, Überlebenskampf eines Volkes begreift, also wirklich als eine ganz zentrale Frage des Überlebens zu sagen, wir müssen diese 3 Millionen jetzt erstmal rausschaffen, um hier wieder eine gewisse Grundordnung reinzukriegen, die Dinge zu ordnen, kann man als Regierung durchaus, ich sag mal vorsichtig, darüber nachdenken, die EU-Richtlinien sehr weit auszulegen. Ja,
Da habe ich eine Zahl. Ja. Ich habe gerade vom UNHCR die Zuströme nach Europa vor mir. Und die Grenze über Serbien nach Europa rein sind die Zahlen um 81% gesunken durch den Grenzschutz. Und an anderen Grenzen steigen sie, besonders Mittelmeer, Griechenland, aber auch Polen, Belarus, Thema hybrider Krieg mit Migration.
Michael, es heißt Weißrussland. Danke.
Ja, ich lese das jetzt von der Karte ab, ne?
Belarus.
Da tappe ich natürlich auch in die Vogue-Falle. Ja, auch als
Belarus und Kiew.
Kiew, ja, das kann ich gar nicht sagen. Genau, aber an der Grenze steigt es, Mittelmeer, also Ankunft Italien und Griechenland, das sind jetzt auch gerade die aktuellen Themen wieder, aber ganz klar an dieser Zahl und UNHCR ist ja, glaube ich, eine gute Quelle, die das zeigt, dass diese Balkanroute einfach durch Orbán in großen Teilen geschlossen wurde.
Ja.
Und das sind auch nur die Grenzübertritte, die versucht oder registriert worden. Ne? Die nicht registrierten Überschleuser sind dann natürlich nicht mit dabei.
Es ist schön, dass du das ergänzt, aber lass uns mal, weil ich glaube, diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Lass uns mal noch bei der Frage bleiben, wie kriegen wir die rechtswidrig, nochmal rechtswidrig in der Bundesrepublik Deutschland sind oder zumindest auf fragwürdigem Status stehen, wie kriegen wir die wieder raus? Ja, das mit der Einwanderung, also Grenzschutz und so weiter, das wäre, glaube ich, in seiner Gänze nochmal eine eigene Episode wert. Das spielt natürlich in die ganze Thematik mit rein. Und ich habe natürlich Ungarn jetzt erwähnt. Und wie gesagt, es ist gut, dass du das nochmal ergänzt, um auch zu zeigen, dass das, was beispielsweise Orbán da an der Balkangrenze sozusagen macht, auch effektiv ist. Aber kommen wir nochmal zu meiner 3-Millionen-Zahl zurück. Du hast mich dankenswerterweise, wie ich schon sagte, korrigiert, dass wir jetzt nicht so mir nix, dir nix diese 3 Millionen morgen abschieben könnten. Das ist aus rechtlicher Sicht so nicht ganz möglich. Fakt ist aber, wenn wir diese 3 Millionen in unserem Kopf mal festpinnen als eine große Zahl derer, wo es zumindest rechtlichen Rahmen für gäbe, dann ist das ja zumindest schon mal eine Zahl, worüber man sprechen kann. Denn du hast, und das ist entscheidend, eingangs in unsere Episode eingeführt, dass zu behaupten, man wolle millionenfach, Stichwort millionenfach abschieben, ein Fall für den Verfassungsschutz ist oder sein kann, weil es ja nach geltendem Gesetz gar nicht möglich sei. Man könne damit also nur Menschen meinen, die einen Schutzstatus genießen oder die deutsche Staatsbürger sind. Und das ist ja verfassungsfeindlich und so weiter und so fort. Wir haben jetzt festgestellt, selbst wenn wir nicht diese 3 Millionen mal annehmen, dass der Begriff der millionenfachen Abschiebung durchaus legitim ist. Denn nach geltendem deutschen und europäischem Gesetz könnten wir millionenfach abschieben und würden uns nicht in eine rechtlich prekäre Lage bringen. Das festzustellen, war für mich jetzt erstmal der Kernpunkt dieser Podcast-Episode, mit dir zu klären, ist es denn nach geltendem deutschen Recht möglich, millionenfach abzuschieben? Und da haben wir für uns jetzt die Antwort, ja. Kann man erstmal so sagen, ja, das ist möglich. So, und jetzt möchte ich noch auf den Punkt kommen, den wir auch auf 1%.de rausgestellt haben. Das ist jetzt leider eine etwas ältere Zahl, die wir haben, von 2023. Da haben wir geschrieben, 2023 wurden 130.799 Visa für den Familiennachzug erteilt. Entschuldigung, jetzt bin ich in der Zahl gesprungen. Das wollte ich. Abschiebung. Im Jahr 2023 wurden nur 16.430 Personen abgeschoben. Das ist die Zahl, die ich wollte. Ist ja alles ein bisschen viel. Und im Jahr 2024 gab es zwischen Januar und November nur 18.384 Abschiebungen. So. Wir sprechen hier also von rund 3 Millionen Menschen und haben in den letzten 2 Jahren, ja, Pi mal Daumen so 40.000 Menschen abgeschoben. Michael, wie kann das sein? Also jetzt wirklich keine, wie sagt man, keine provozierende Frage, ja, kein Sarkasmus oder ähnliches. Wie kann das sein, dass wir bei zwischen 1 und 3 Millionen Menschen, wo man irgendwie handeln könnte sofort, 40.000 abschieben?
Dazu sage ich gleich was. Du hast bloß noch gerade durch Zufall noch was Wichtiges angesprochen, was ich auch noch nachschieben will bei dem Thema millionenfache Remigration. Allein zwischen 2014 und 2023 wurden für Schutzberechtigte 1,1 Millionen Visa für den Familiennachzug ausgestellt. Das heißt, das sind ja die Leute, die da noch gar nicht drin sind, sondern das sind nur die, die nachkommen. Das sind auch die Top-Länder, Türkei, Indien, Libanon, Iran, Irak, Pakistan. Da haben wir ja nochmal 1,1 Millionen, über die wir in diesem ganzen Komplex noch gar nicht gesprochen haben, weil die gar nicht reinfallen in diese Statistik. Aber das ist genau das, was wir natürlich auf den Straßen erleben. Wir sehen den Menschen ja nicht an, welchen komischen Schutzstatus oder welches Resettlement-Programm der jetzt gerade hinter sich hat, um jetzt hier mit mir neben mir in der Innenstadt zu stehen. Ne? Und auch nochmal 1,1 Millionen. Okay, nochmal als Ergänzung zu diesen 3 Millionen. Im Jahr 24 wurden 20.084 Personen aus Deutschland abgeschoben. Man rühmt sich damit, Stand Februar 25 sind die Zahlen jetzt, rund 22% mehr als im Vorjahr. Und jetzt ist das ganz Interessante, 5.827 Personen davon im Rahmen von Dublin-Verordnung. Das heißt, sie wurden in ein anderes EU-Land überstellt.
Und kommen dann wieder.
Ganz Ja, wahrscheinlich.
Nee, wirklich.
Also, die haben da eine Einreisesperre, aber wenn man keinen Pass hat, hat man ja auch keinen Namen, mit dem man gesperrt sein kann. Und diesen ganzen Komplex mit dem Rechtsbruch, wenn die Leute unbedingt das immer nach Recht und Gesetz haben wollen, das haben wir ja noch gar nicht aufgemacht, dass das Dublin-Verfahren ja eigentlich sagt, wenn dort, wo jemand europäischen, also EU-Boden betreten hat, dort findet das Asylverfahren statt. Das wird ja ist ja einfach ausgesetzt. Wenn es danach geht, dürfte niemand hier sein. Außer die Leute, die wir ganz gezielt bewusst entscheiden, das sind Menschen, die sind, das sind Flüchtlinge, denen müssen wir helfen. Beispielsweise, wie es jetzt gerade beliebt ist, weiße Farmer aus Südafrika. Die fliegen wir ein und sagen, denen geben wir hier einen Schutzstatus, das sind Verfolgte. Aber alle anderen, wenn man das zu Ende denkt und wenn man sich wirklich an Recht und Gesetz hält, das ist ja jetzt gerade das Hauptargument der Grünen. Wir können an der Grenze nicht abweisen, weil wir gegen EU-Recht verstoßen. Ja, aber Moment, der Mensch, der durch ein paar EU-Länder bei uns an die Grenze gelatscht ist, hat doch schon gegen Recht verstoßen. Das sind so eine Sachen, die man viel mehr thematisieren müsste, wenn man mit diesen Zahlen angegriffen wird. So.
Das, über die Nordsee sind noch nicht so viele gekommen, ne? Nach Deutschland.
Und jetzt sage ich dir was zu den abgeschobenen Leuten.
Ja.
Das sind natürlich Leute, die aus Drittstaaten kommen, also Staaten außerhalb der Europäischen Union. Und was sind das für Leute, die abgeschoben wurden? Größte Gruppe Georgier, Nordmazedonien, dann Türkei, Albanien, Serbien.
Das ist ja ein Witz.
Das heißt, bei dem Thema Abschiebungen reden wir nicht über die Klientel, die ja hier auffällt, problematisch ist. Es sind ja Syrer, Iraker, wenn wir jetzt nach Kriminalstatistik gehen, ne? Afghanen. Sondern es geht um ganz, ganz andere Leute. Und wenn man dann diese Zahlen präsentiert oder auch einfach nur diese Propagandazahlen, ja, um 22% sind die Abschiebungen gestiegen, dann löst das überhaupt nicht das Problem, was relevant ist in Deutschland.
Ja, richtig. Das ist ja ganz klar. Meine Frage zielt ja, also das ist eine nette Geschichte, wer da abgeschoben wird, also das zu wissen. Meine Frage zielt ja aber darauf, Ich mach's mal anders auf. Man kann jetzt natürlich der Bundesregierung vorwerfen, zu sagen, naja, guckt mal, es ist eure Aufgabe, es ist eure Pflicht, denn es ist rechtlich so festgelegt, dass wir diese Menschen, die einen gewissen Schutzstatus verloren haben oder die ganz generell auch abgelehnt wurden, abzuschieben. Das müsst ihr machen, denn ihr müsst euch an Recht und Gesetz halten, unabhängig davon, ob der politische Wille dafür da ist oder nicht. Das heißt, eine gewisse Zahl der Menschen, die sich in diesem Staatsgebiet bewegen, die müssen einfach abgeschoben werden, weil es so bestimmt wurde, weil es Recht und Gesetz ist. Wird nicht gemacht. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, so hört mal zu, ihr macht das einfach nicht, weil ihr das nicht wollt. Jetzt müssen wir aber ein bisschen fair auch sein an dieser Stelle und sagen, das mit den Abschiebungen ist ja gar nicht so unfassbar einfach. Denn es stellt sich ja die Frage, wohin schiebe ich ab? Wie schiebe ich ab? Was mache ich bei Widerstand? Du hast es schon genannt. Was mache ich, wenn ich eine Tür aufbreche und da sitzt plötzlich eine Frau mit weiß ich nicht, zwei Säuglingen, ja, oder ähnliches. Also das heißt, natürlich gestaltet sich das auf dem Reißbrett in der Theorie immer einfacher als in der Praxis. Das heißt, man muss schon zumindest an dieser Stelle so ein bisschen zugestehen, dass Abschiebungen jetzt keine so leichte Sache sind. Also jetzt einfach zu sagen, naja, das Recht sagt, es müssen jetzt 500.000 raus aus Deutschland und dann ist das in einem Monat erledigt, indem wir jetzt einfach, was weiß ich, Schutzpolizisten ausbilden und die ziehen dann los und dann packen die Leute und dann werden die halt abgeschoben im Flugzeug oder wo auch immer. Es ist, ist eine Sache, die ist nicht ganz so einfach und das ist auch nicht einfach mal so umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du ja, angesichts deiner jahrelangen, muss man sagen, Recherchen zu diesem Thema, vielleicht auch in diesem Bereich ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Wie finden denn solche Abschiebungen statt? Wie wird das denn eigentlich verhindert, auch von linker Seite? Und wie könnte man denn, das ist jetzt eine bisschen ketzerische Frage, ich will dich natürlich nicht in Probleme bringen, Michael, aber rein theoretisch, wie könnte denn so ein Abschiebeprogramm oder wie müsste denn so ein Abschiebeprogramm im weitesten Sinne auch organisiert sein, damit es effektiv ist?
Also viele Probleme sind ja hausgemacht. Da geht es natürlich um Bürokratie. Wenn man, es gibt ja viele Dokumentationen, wo man so Abschiebeleute begleitet hat, die dann gesagt bekommen, ja, für diesen Menschen, der irgendwo nach Nordafrika ist, das beste Beispiel. Das sind ja alles Staaten, wo die Deutschen in Urlaub hinfliegen, aber wir dürfen dahin nicht abschieben. Ne?
Sowas wie Tunesien zum Beispiel, ja?
Tunesien zum Beispiel. Tunesien ist ein gutes
Marokko.
Beispiel. Mhm. Ja. Da sagen die, ja, der hat jetzt keinen Pass, dann wurde da ein vorübergehender Pass ausgestellt, wurde langes hin und her, ist das überhaupt unser Staatsbürger, ja, nein, dann gibt es so einen vorübergehenden Pass, der ist dann nur so und so lange gültig, ein paar Monate, dann wollen die abschieben, der entzieht sich ein paar Mal und dann ist dieser vorübergehende Pass wieder abgelaufen und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Also die Bürokratie in dem Bereich, wenn du mit Leuten da redest, ist der absolute Wahnsinn. Das ist nicht zu erklären, wie das überhaupt funktionieren soll. Und das ist ja alles hausgemacht.
Aber wie könnte man das denn ändern?
Genau, das möchte er, hat ja auch Merz angekündigt. Er möchte und auch gerade Nordafrika mehrere Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Das wurde ja immer auch gerade von den Grünen verhindert, ja. Viele Staaten einfach zu sicheren Herkunftsländern zu erklären.
Was heißt das denn, wenn ich da mal einhaken darf? Warum?
Genau.
Also ist das eine offizielle Bezeichnung der Bundesregierung? Ist das ein europäischer Begriff, der im Recht zu finden ist? Oder was ist ein sicheres Herkunftsland?
Ein sicheres Herkunftsland kannst du ohne Bedenken abschieben. Da kam ja von den Grünen meist, jetzt auch auf europäischer Ebene, als dieser neue Asylkompromiss, der keiner ist, ausgehandelt wurde. Irgendwann, du erinnerst dich vielleicht, sollen ja dann an den Außengrenzen Zentren entstehen, wo Asylverfahren außerhalb Europas geführt werden. Ob das alles kommt, weiß kein Mensch. Aber was jetzt ganz aktuell eine deutsche Regierung machen kann, und Merz hat das ja in Teilen angekündigt, ich glaube nicht, dass es umgesetzt wird durch ihn, ist, mit verschiedenen Staaten zu sprechen. Einmal, dass die ihre Staatsbürger zurücknehmen, das müssen die nämlich auch machen. Das könnte man ganz einfach machen, indem man sagt, Moment, wir sind auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Hier kriegt ihr Förderung von uns, hier unterstützt der deutsche Staat euch. Diese ganzen Sachen können nur weitergehen, wenn ihr in Zukunft eure Staatsbürger zurücknehmt. Und dann erklärt man die natürlich zu sicheren Herkunftsländern. Das heißt, im BAMF kann sagen, ah ja, wie es zum Beispiel mit Georgien, diese ganzen Leute, die ich eben genannt habe, Nordmazedonien und sowas gemacht wurde. Das sind Länder, die werden A, kriegen die erst gar keinen Schutzstatus und B, kann man die bedenkenlos abschieben.
Fertig. Ja, das Interessante ist ja, ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um das mal nur mal hier nochmal zu definieren. Ja, ich lese jetzt nur vor, ich zitiere. Ein sicheres Herkunftsland ist ein Staat, in dem keine systematische Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe stattfindet und wo keine Gefahr von ernsthaftem Schaden besteht. So, ja, wie willst du das überhaupt definieren? Also
Der Staat hat es ja so definiert.
Nein, ich meine aber, richtig, das ist ja die Frage. Ich meine, klar, wenn du einen Staat hast, in dem sich zwei ethnische Gruppen bekriegen und umbringen, so, dann sehe ich das irgendwo ein, dass man jetzt sagt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Islamist oder Islam, ja, Islamisten, muss man einfach mal so sagen, Islamisten und Christen bringen sich irgendwo um, ja, in irgendeinem Land. Und eine Gruppe ist größer und metzelt die anderen nieder. Und wenn du dann fliehst, als Christ beispielsweise, und sagst, wenn ich als Christ zurückgehe in dieses Land, dann werde ich sofort umgebracht. Dann ist es natürlich tatsächlich kein sicheres Herkunftsland, muss man sagen. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, inwiefern das für einen anderen Staat von Relevanz ist. Ja, das ist natürlich die nächste Frage. Aber
und welche anderen Möglichkeiten es gibt?
Blauhelm-Gruppen,
UN-Sanktionen oder was weiß ich, die ganze Palette der internationalen Beziehungen.
Richtig, und das sind natürlich spannende Fragen, weil du sagst, es ist eine Auslegungsfrage. Es gibt, glaube ich, ein paar Fälle, wo das doch relativ deutlich ist, wo man sagen muss, für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Person ist das kein sicheres Herkunftsland oder es ist kein sicheres Land. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber das wird ja, dieser Begriff, deswegen wollte ich das nochmal definieren, dieser Begriff wird ja unfassbar krass missbraucht. Ja, also da kommst du her und sagst, ich war da politischer Oppositioneller in dem Land. Ja gut, wie wird das geprüft? Wie soll das?
Gut, da gibt's wirklich Asylverfahren, gibt es auch Fälle, wo das wirklich geprüft wird, wo die das nachweisen müssen, dass die da auch verfolgt worden. Ein beliebter Trick ist ja jetzt, man kommt aus einem islamischen Land und sagt, man ist homosexuell.
Ja.
Das ist auch ein Schutz. Also das da machen sich ja auch viele drüber lustig, dass sie das einfach ausnutzen und diesen Trick nehmen. Ich weiß nicht, wie das bei den meisten jungen Männern da aus so islamischen Ländern ankommt, auch untereinander. Aber das ist ja auch ein Trick, der ganz offen benutzt wird, um sich vor Abschiebung zu schützen.
Ja, und die Frage ist, wie soll das jetzt nachgewiesen werden?
Eben.
Du kannst ja auch einfach sagen, ich bin bisexuell, dann kannst du sogar noch mit Frauen offiziell verkehren. Ja, klingt jetzt blöd, ja. Aber das ist natürlich ein Einfallstor. Okay, Michael.
Kannst du doch deine BAMF-Mitarbeiterin angraben?
Kannst du machen, ja, vielleicht klappt es ja sogar. Wär nicht auszuschließen, leider. Ja, das ist also so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, Michael, in der Tat. Und da sind wir wieder bei den Diskussionen, die es kürzlich auch auf X und so weiter gab. Die Tatsache, dass es rechtlich möglich ist, dies und jenes zu tun, bedeutet nicht, dass es im Umkehrschluss auch einfach umgesetzt werden kann. Und ja, ich möchte jetzt nicht in die Suppe spucken, aber ich möchte mal so ein bisschen kitzeln. Ich möchte mal so ein bisschen die Nerven der Zuhörer kitzeln, wenn ich frage, ist das denn überhaupt möglich? Alleine nur diese 3 Millionen ungefähr, ich möchte mal die Zahl einfach so festhalten, diese ungefähr 3 Millionen Menschen aus dem Land zu schaffen. Geht das überhaupt? Wie geht das? Wohin geht das? Das sind so Fragen, mit denen sich natürlich Publizisten und Denker der neuen Rechten schon beschäftigt haben. Wo man aber schon fairerweise so ein bisschen den Punkt machen muss, ganz so einfach ist es nicht. Es braucht hier im weitesten Sinne schon eine große Mobilisierung von Kräften, um das überhaupt durchzuziehen, ne?
Das stimmt, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, aus welchen Ländern kommen die Leute denn? Größte Gruppe, 711.000 Personen, Syrien, Afghanistan, 322.000, gehe jetzt nicht auf die ganz genauen Zahlen ein, die gibt es ja, Irak, 200.000, da bist du schon weit über 1 Million. Ne? Also das sind ja Länder, wo man einfach jetzt aberkennen könnte, Schutzstatus ist vorbei, Zahlungen werden eingestellt, macht's gut.
Ja, das ist übrigens eine Frage, die ich dir auch mal stellen möchte. Bist du davon überzeugt, dass das Einstellen von Sozialleistungen, möchte ich das mal im weitesten Sinne nennen, dazu führen würde, dass die Leute tatsächlich auch wieder gehen?
Das ist ja sehr schwierig, weil es ja Regeln gibt, wie viel die Menschen erhalten müssen. Und da probiert man ja auch viel Thema Geldkarte und so weiter und so fort. Weil man möchte, dass diese Leute gehen, muss man es ihnen natürlich so unangenehm wie möglich machen. Ne? Dann muss es beim Thema Unterkunft nicht einfach wohnen, wo man will. Beim Thema Zahlungsmittel nicht einfach bekommen, was man will. Im Zweifelsfall kriegen die nur noch Lebensmittelgutscheine oder irgendwas. Das ist dann natürlich eine Ausgestaltungsfrage der Politik, was auch möglich ist und wie man dann auch mit der Rechtsprechung klarkommt. Und das ist natürlich auch gut. Stell dir mal vor, wir haben jetzt hier gerade über 2 Millionen Menschen geredet. Stell dir vor, die haben von heute auf morgen kriegen die keine Kohle mehr vom deutschen Staat. Da weißt du, was da draußen los ist.
Naja, ist ja aber
Sicherheitsfrage. Die nehmen sich das dann auch einfach, ne?
Ja, absolut. Aber ich möchte mal da noch auf diesen. Also es ist so, dass natürlich diese Sozialleistungen Anreiz sind, für Leute überhaupt herzukommen. Also sozusagen als Migrationsmagnet funktionieren. Das steht, glaube ich, außer Frage. Das heißt, die Sozialleistungen hier auf ein absolutes Minimum herunterzuschrauben, könnte natürlich dazu beitragen, dass weniger Menschen überhaupt den Weg auf sich nehmen, um nach Deutschland zu kommen. In dieser Frage halte ich das für eine valide und gute Argumentation. Die immer wieder von rechts kolportierte Meinung, das Streichen von Sozialleistungen führe aber automatisch dazu, dass ein nicht unerheblicher Teil der Migranten, sage ich jetzt mal, ja, die Bundesrepublik Deutschland auch wieder verlässt, das halte ich tatsächlich mit Abstrichen für eine gefährliche Meinung. Denn das verkennt zum einen, dass es recht gute, funktionierende Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland dieser Personengruppen, dieser Ethnien gibt, die teilweise gar nicht so sehr auf diese Sozialleistungen angewiesen sind, um hier zu überleben. Zweitens ist es so, ich stelle mir schon die Frage, ist es nicht mit einer Essenskarte, mit einem Zimmer im Asylheim und mit dem mit der Möglichkeit jederzeit, wenn mir der Zahn wehtut, zum Arzt zu gehen und eine Behandlung zu bekommen, am Ende nicht doch besser, als wieder nach Syrien oder meinetwegen nach Afghanistan zurückzugehen. Das heißt, selbst wenn die Leute kein Geld auf der Tasche haben, um irgendwie, was weiß ich, ins Kino zu gehen oder sich im weitesten Sinne Luxuskonsumartikel zu leisten, ist es am Ende vielleicht hier dann immer noch besser, als irgendwo in Afghanistan zu sitzen. Das heißt, die Frage, ob tatsächlich das Einstampfen der Sozialleistungen auf ein absolutes Minimum dazu führt, dass von dieser Zahl, die wir genannt haben, die Leute sich auf den Weg machen und sagen, ich hau jetzt ab, meinetwegen auch in ein anderes EU-Land. Das halte ich für eine relativ schwierige Angelegenheit, was nicht heißt, dass man das nicht machen sollte. Ja, nicht falsch verstehen. Aber zu glauben, das sei automatisch so ein Faktor, um um Abschiebungen sozusagen drumherum zu kommen, dass die Leute sich freiwillig auf den Weg machen, es ihnen so unbequem wie möglich zu machen, so wird das ja immer beschrieben, das ist sicherlich eine Sache, die man überlegen kann. Aber wenn es irgendwo unbequem ist, heißt es noch nicht, dass es unbequemer ist als dort, wo ich herkomme. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage. Ne?
Als Gegenargument, manche Landkreise haben das ja probiert,
ja,
auf Bezahlkarten umgestellt, es unbequemer gemacht. Und dann gehen natürlich auch die, in Anführungszeichen, Schutzsuchenden den Weg des geringsten Widerstands. Wenn der Nachbarlandkreis so blöd ist, nachdem du, es gibt ja immer so eine Zeit, wo die an einem bestimmten Standort sein müssen. Das ist ja auch die Verteilung auf die Kommunen. Aber wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann gehen die natürlich auch oft dahin, wo sowieso schon viele von ihrer Nationalität sind. Das ist ja über Deutschland verteilt. Und dann gehen die natürlich auch dahin, wo es am leichtesten ist. Ne? Das wissen die ja auch alle untereinander am besten. Und wenn man es denen schwer macht, und das ist natürlich ein interessanter Punkt, wenn man über Regierungsbeteiligung auf Länderebene spricht,
ja,
dann kann man wenigstens dafür sorgen, dass es da, wo man mitregiert, nicht so schlimm wird wie an anderen Teilen Deutschlands, indem man es schwieriger macht. Es gibt ja auch die Vorschläge jetzt, die Abschiebeeinrichtungen weiter auszubauen. Wir hatten ja vorhin gefragt, wie kann Abschiebung funktionieren? Na klar, indem die Leute nicht vorgewarnt werden, wann die kommen, einen Brief kriegen, hallo, wir holen sie Montag um 8 ab, bitte halten Sie sich für Ihre Abschiebung bereit. Sondern, dass die natürlich dann in Einrichtungen sind, da abgeholt werden können und dann zurückgeführt werden können. Das kannst du natürlich mit 1,2 Millionen Menschen nicht machen. Aber mit denen, die sofort ausreisepflichtig sind, natürlich schon. Du kannst das auch immer höher schrauben. Du kannst verschiedene Einrichtungen machen. Es gibt ja auch die Idee, die Italien und Großbritannien probiert haben, das in andere Länder auszulagern, um es noch unattraktiver zu machen. Ne? Man kann alles Mögliche probieren. Es fehlt bisher der politische Wille, das ganze komplexe Problem überhaupt anzugehen.
Ja, das ist eigentlich so das entscheidende Fazit, ne, dieser Podcast-Episode. Ich meine, ich glaube, Michael, wir haben gut herausgestellt, dass politischer Wille natürlich nicht alles ist. Das ist eine Sache, die muss man hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Es ist jetzt nicht so, und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Erwartungen hemmen. Gehen wir mal davon aus, die AfD käme tatsächlich innerhalb der nächsten 10 Jahre in eine stabile Regierung. Dann sehen wir uns natürlich mit diversen Problemen konfrontiert, die wir hier heute auch in Gänze angerissen haben. Dass es nicht so ist, dass jetzt Blau regiert oder meinetwegen Blau-Schwarz regiert und dass das heißt, dass innerhalb von 1-2 Jahren dann zwischen 1 und 3 Millionen Ausländer abgeschoben werden. Das ist eine Sache, die ist sehr unwahrscheinlich. Es könnte aber zumindest zunächst erstmal eine gewisse Ordnung in diesen ganzen Asylkomplex kommen und die Abschiebungen könnten überhaupt in größerem Stil, wohlgemerkt, ich sage es nochmal, nur die auch gesetzlich abgeschoben werden dürfen und müssen, das könnte dann in Gang kommen, ja, und es könnte überhaupt mal damit gestartet werden. Vielleicht auch eine Sache, die man in der zukünftigen Regierung, wenn man es beispielsweise dann nicht mehr schafft, nach ein paar Jahren in die Regierung zu bekleiden, hinterlässt und die das einfach stillschweigend so ein bisschen fortführen. Das muss man, glaube ich, schon sagen, dass man die Erwartungen auch so ein bisschen hemmen muss. Andererseits haben wir heute, glaube ich, auch herausgestellt, dass diese Behauptungen, es sei gewissermaßen einfach nicht möglich, weil die geltenden Gesetze das nicht hergeben, das ist falsch. Das ist eindeutig falsch. Selbst nach geltenden bundesdeutschen Gesetzen ist es möglich, eine erhebliche Zahl von Ausländern abzuschieben aus Deutschland. Und auch der Begriff der millionenfachen Remigration ist tatsächlich ein realistisches Szenario. Das muss man einfach so sagen. Zumindest erstmal dem Gesetz und der Theorie nach. Jetzt will ich am Ende, Michael, wir sind jetzt gleich bei einer Stunde, aber ich möchte trotzdem noch einen Punkt am Ende aufmachen. Ganz kurz, nur mal zum Nachdenken. Das, worüber unter anderem, denn ich will ihm hier jetzt ausnahmsweise kein Unrecht tun, Maximilian Krah unter anderem ja ansprach, ist die Tatsache, dass er sagt, wir müssen uns damit abfinden, dass die Bundesrepublik Deutschland ein multiethnischer Staat sein wird, weil wir einen Großteil derer, die von der Herkunft her Ausländer sind, aber den deutschen Pass besitzen, nicht mehr loswerden. So möchte ich es jetzt mal so krass formulieren. Er hat da natürlich nicht über das gesprochen, was wir jetzt erwähnt haben. Ich glaube nicht, dass Maximilian Krah, um ihn nur mal als Beispiel hervorzuziehen, jetzt sagen würde, wir sollten die, was weiß ich, 3 Millionen nicht abschieben, die nach dem Gesetz abgeschoben werden sollten, sondern er spricht natürlich viel mehr über über das gesamte multiethnische Problem, über das wir ja auch kurz schon gesprochen haben, Stichwort deutscher Pass. Und da sind wir natürlich eigentlich an dem neuralgischen Punkt, der wirklich interessant ist, den wir, glaube ich, in der Form hier nicht klären können, der aber eigentlich sozusagen die Sache ist, über die man nachdenken muss, ne?
Aber auch das liegt ja, wir hatten es kurz, in der Hand einer patriotischen Regierung. Wie hoch setzt man die Hürden an, um wieder Deutscher zu werden? Das ist eine der ersten Sachen, die man sofort umsetzen kann. Und nicht nur dieses halbe Zurückdrehen, was jetzt Merz angekündigt hat. Das ist ja auch so ein Problem, dass man jetzt erstmal einfangen muss, was die anderen über Jahre und Jahrzehnte kaputt gemacht haben. Allein diese Schröder-Regierung, ne, dieser Wechsel vom Abstammungsprinzip hin zu jeder kann kommen, hat ja unfassbar viel in diesem Land verändert, hat dem Land, da hat Krah ja recht, ein neues Gesicht gegeben. Aber das war ja eine politische Entscheidung. Und alles andere, wenn es den Willen gibt, ist auch möglich.
Ja, es gibt tatsächlich ja, ohne dass ich jetzt dazu aufrufen möchte, das Gesetz zu brechen, das läge mir selbstverständlich fern, nichts könnte mir ferner liegen. Selbstverständlich hat jemand, ich weiß nicht, wer es war, neulich auch bei X, bei Twitter festgestellt, dass es ein Problem der Rechten sei, immer in diesen Kategorien des Gesetzes zu denken. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass man jetzt das geltende Recht brechen müsste, denn natürlich ist das der Rahmen, in dem man agieren muss, dass aber am Ende eine Regierung, dass ein Politiker ja deswegen gewählt wird, damit er sich an der Gesetzgebung, an dem Verfahren, neue Gesetze zu erlassen, die Republik auch anhand von Recht zu gestalten und neu zu gestalten, daran muss er sich ja beteiligen. Deswegen wird er ja gewählt. Das erwarte ich ja von einem AfD-Politiker. Das heißt, von Anfang an beispielsweise zu sagen, naja, das sieht unser Gesetz aber so nicht vor, ist natürlich tatsächlich eine Sache, die man aktuell beachten muss. Wo man aber sagen kann, alle Regierungen zuvor, und du hast es ja angedeutet mit dem Asylrecht unter Schröder, unter der GroKo und so weiter, die haben ja alle geltendes Recht geändert. Die haben ja erst dazu beigetragen, dass Gesetze...
Recht gebrochen.
Die haben auch Recht gebrochen, in der Tat. Aber dazu will ich ja nicht mal aufrufen, denn das darf ich ja nicht. Darf ich ja nicht machen, mache ich auch nicht. Die haben ja aber Folgendes getan. Die haben die Gesetze über die Jahre einfach geändert und dafür gesorgt, dass A, das Einbürgerungsrecht geändert wird und dass B, Leute nach Deutschland kommen dürfen und bleiben können, die es eigentlich vorher nicht durften. So, und jetzt natürlich herzugehen aus so einer legalistischen Perspektive und zu sagen, naja, Mensch, also wir als AfD, wir können ja gar nichts machen, weil das gibt das Recht ja gar nicht her. Mein Lieber, das ist deine Aufgabe, das Recht so zu ändern, dass in Deutschland wieder Recht und Ordnung einkehren. Und das ist eine Position, die muss man natürlich immer offensiv vertreten, zu sagen, wir halten uns als Partei des Rechts und der Ordnung natürlich an das, was vorgegeben ist. Aber wir sind angetreten, um das zu ändern, ganz klar. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Sidekick für die Zukunft. Ich als Philipp Stein, als 1%, wir können natürlich niemanden absprechen, Deutscher zu sein, der einen deutschen Pass hat. Ne? Das ist ja rechtlich gar nicht möglich, ist ja ein Deutscher. Dass aber vielleicht eine zukünftige Regierung irgendwann mal sagt, naja, wir müssen die Einbürgerungen der letzten Jahre nochmal überdenken aus diesen und jenen Gründen. Das ist eine Sache, die in den Händen der Politik liegt und wo man immer nur wieder darauf hinweisen kann, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Ja, das tun wir und das tun wir relativ erfolgreich. Da möchte ich Michael auf zwei Dinge hinweisen. Wer sowieso schon gerade auf 1%.de ist und sich unseren Migrationsticker durchliest, der kann da mal auf den Reiter Material klicken oder er geht gleich auf 1%-versand.de und dort gibt es unter der Kategorie Schriften gibt es zwei Tja, entscheidende Schriften, die ihr euch bestellen könnt zu diesem Thema. Die erste heißt Asylfakten, wer kommt, der bleibt. Das ist unsere allererste 1%-Studie, die wir je gemacht haben. Die ist, was die Zahlen der Einwanderung betrifft, nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Das kann man hier gleich sagen. Die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist die zweite aktualisierte und erweiterte Auflage. Ist aber nicht mehr ganz aktuell. Wo sie aber aktuell ist, und das ist für euch jetzt entscheidend, ist bei diesem Thema, das wir heute besprochen haben. Wer genießt welchen Schutz? Warum darf er bleiben? Wo kommt er her? Wie kann sich das ändern? Das sind Kapitel in dieser Studie, die immer noch aktuell sind und wo sich nichts geändert hat. Ihr könnt für eine Schutzgebühr von nur 1 Euro, das sind nicht mal die Kosten, die wir für diese Studie hatten, könnt ihr die bei uns bei 1%-versand.de bestellen. Und da könnt ihr gleich noch unsere zweite Studie dazu tun, die heißt eine Frage des Überlebens, wer ist Deutscher? Da widmen wir uns der weitaus diffizileren Frage danach, wer dem Gesetze nach eigentlich Deutscher ist, warum er das ist, wie er das geworden ist und was es da in der Vergangenheit für Definitionen gab. Ethnischer Volksbegriff, das ist sozusagen so ein bisschen die Büchse der Pandora, die wir da geöffnet haben, über die aktuell viel diskutiert wird. Und diese zwei Studien, die könnt ihr euch bei uns für einen absolut schmalen Preis, nämlich 1 Euro und 2 Euro, bestellen und seid damit bestens gerüstet für diesen Gesamtkomplex Remigration, ethnischer Volksbegriff, Verfassungsschutz und so weiter. Und wer dann noch es ein bisschen tiefergehender, theoretischer, philosophischer haben will, ich habe da extra mal auch ein Buch rausgesucht aus unserem 1%-Versand, der kann gerne zu Martin Lichtmess Buch Ethnopluralismus, Kritik und Verteidigung greifen. Für 20 Euro ist auch in der Kategorie Schriften zu finden. Ist ein Buch aus dem Antaios Verlag, wo Martin Lichtmess mal diesen Begriff des Ethnopluralismus aufbohrt und zeigt, wofür die neue Rechte im Bereich des Volksbegriffes eigentlich steht. Also wer es, sagen wir mal, ja, weniger theoretisch mag, wer es näher an der Politik, an den Gesetzen mag, der greift zu unseren zwei Studien, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wer dann noch so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, der kann sich dieses Buch dann noch dazu bestellen, wenn man eh einmal Versandkosten bezahlt. Ja, in diesem Sinne, Michael, dieser kleine Werbeblock war nochmal wichtig, dass die Leute sich da weiterbilden können und ja, wenn ich jetzt uns das Geld wieder aus der Tasche ziehen will selbst, ihr könnt auch auf 1%.de gehen, da könnt ihr das meiste kostenfrei lesen, muss man fairerweise auch sagen. Da könnt ihr, wie gesagt, unter Projekte und dann Migrationsticker könnt ihr alles lesen, was ihr zum Thema braucht. Micha, begreifen wir doch diese Episode als kleinen Anstoß, um vielleicht die Diskussion da in dem Bereich nochmal voranzutreiben. Ich bin gespannt, ob Maximilian Krah, ob beispielsweise Martin Sellner oder andere vielleicht darauf nochmal eingehen wollen, auf ihren Kanälen. Denn wir haben, glaube ich, ihre Diskussion ein bisschen aufgegriffen heute und da ein bisschen Grundlage reingebracht. In diesem Sinne darf ich mich bei dir fürs Gespräch bedanken und dir noch einen schönen Tag wünschen und ich denke, wir hören uns bald wieder, ne?
Philipp, bis dann.
Lagebesprechung.